Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Wir lesen den Predigttext aus Epheser 4, Vers 17 bis 32.
Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat.
Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist?
Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen.
Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben.
Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch den etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie sich richten, wohltun.
Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
Müssen wir erstmal durchschnaufen, oder? Nach dem Text. Wir gehen mal da rein. Vielen Dank euch für die Schriftlesung. Wir gehen da rein. Wir sind ja in der Reihe über den Epheserbrief und wir haben schon verschiedene Themen miteinander durchgedacht hier sonntags. Wir haben über Identität nachgedacht, über Gemeinschaft, über das Einigsein, die Einheit in diesem Zusammenleben von verschiedenen Menschen, so wie wir halt verschieden sind. Und uns hat immer dieses Bild von dem E-Auto hier begleitet. Ich gucke da immer ein bisschen neidisch hin, vorne mit diesem Licht, dieser Lichtleister, ja, irgendwie mega. Und heute schauen wir uns an, wie die Identität, die in Christus gegeben ist, die Christus uns schenkt, zu einem neuen Denken, Reden und Handeln führt. Also im Bild vom E-Auto gesprochen, die Software. Steffen hat schon gesagt, Software, ohne Software fährt auch ein Verbrennerauto heute nicht mehr, aber ein E-Auto erst recht nicht. Mit veralteter Software hakelt es immer. Das Potenzial, was in diesem Wagen eigentlich drinsteckt, wird überhaupt nicht abgerufen. Und schlimmstenfalls kommst du eben nicht da an, wo du eigentlich hin möchtest. Aber mit der richtigen Software kommt Freude am Fahren. Übertragen wir dieses Bild mal aufs Leben. Es gab eine alte Software, mit der wir alle aufgewachsen sind. Das Betriebssystem unseres Lebens, wir würden heute vielleicht Mindset sagen, so ein bisschen in der Psychologensprache, also die Art und Weise, wie wir über uns selbst denken, die Welt denken, übereinander denken, über Gott denken. Und dieses Mindset, diese Software, diese alte Software, die prägt das, was wir wollen, was wir fühlen, was wir denken, was wir für möglich halten. Im Neuen Testament wird dafür meist das Wort Sinn verwendet. Erneuert euren Sinn. Also geht es nicht um die fünf Sinne, sondern wir haben das heute auch noch im Deutschen drin, wenn wir sagen, was hast du denn im Sinn? Also was prägt dich, was willst du? Und diese Software hat Fehler und Schwachstellen. Wir werden gleich im Predigttext noch uns ein paar näher angucken. Ihr habt es schon ein bisschen gehört eben. Aber Gott wird Mensch in Jesus Christus und bringt sozusagen ein Update vom Himmel auf die Erde, eine neue Software. Er bezahlt dieses Update selbst mit seinem Leben am Kreuz. Und er spielt diese neue Software kostenlos auf, wenn du das möchtest. Das Neue Testament nennt das eine neue Kreatur. Kreatur, Schöpfung, also wie eine neue Schöpfung. 2.0 sozusagen, Mensch 2.0. Und diese neue Software ermöglicht ein ganz neues, nicht Fahrerlebnis, sondern Lebenserlebnis. Die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, wie wir mit uns selbst umgehen, mit der Welt umgehen, mit Gott umgehen, kann sich ändern. Das Neue Testament nennt das deswegen auch Wiedergeburt. Es ist wie ein neues Leben, Leben 2.0. Und wenn ich so drüber rede, dann merke ich, und du merkst es beim Hören wahrscheinlich auch, ist es so einfach? Also wenn das so wäre, warum sind Christen dann manchmal auch überhaupt nicht so? Und auch so, wenn du in dein eigenes Leben reinschaust, da gibt es irgendwie neue Funktionen in dieser Software. Ich weiß gar nicht so richtig, was man mit denen machen soll. Also wie benutzt man die eigentlich? Also wie mache ich das so, dass es wirklich das Potenzial entfaltet, was da drin liegt? Und dann will ich vielleicht auch so manche anderen Sachen noch benutzen aus der alten Software, aber irgendwie passen die jetzt gar nicht mehr. Aber irgendwie stecken sie auch noch in mir drin und ich bin das so gewohnt. Und muss ich jetzt irgendwie neu lernen, damit das, was in dieser Software eigentlich neu ist und drin ist, auch im Alltag sichtbar wird. Ich greife die Frage von Steffen von vorhin in der Einführung nochmal auf. Wer von euch hat schon mal neue Software am Arbeitsplatz irgendwie installiert bekommen? Ja, 3/4. Wer von euch hat das als ungetrübt positives Erlebnis und ab heute ist alles besser empfunden? Einer, du arbeitest bei der IT, glaube ich, ne? Genau, wer hat gesagt, boah, früher war es aber alles besser? Ja, auch nicht so viele, aber irgendwo mittendrin, oder? Also es gibt, wir merken, dass das rappelt dann, ne? Also wir brauchen da irgendwie ein Umlernen. Und genau das wollen wir uns heute anschauen. Also gehen wir mit diesem Bild vom E-Auto und von der Software mal in diesen etwas sperrigen Predigttext rein. Und ich werde mich mit euch an Luther entlanghangeln, an der Luther-Übersetzung. Und wir schauen zuerst auf die alte Software, dann schauen wir auf die neue Software und dann schauen wir auf dieses Umlernen. Und ich glaube, das ist der Hauptfokus, den Paulus in diesem ganzen Abschnitt im Epheserbrief im Blick hat. Also, Verse 17 bis 19, nochmal im Luther 2017 gelesen. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ich finde, diese Sätze sind für moderne und postmoderne Ohren sehr schwer zu hören. Ich finde, ich höre das als eine individuelle Schuldzuweisung, als würde Paulus persönlich abrechnen mit Menschen, die mit Glauben nichts zu tun haben. Es ist geradezu eine Einladung für fromme Überheblichkeit. Und davon gab es und gibt es in der Kirchengeschichte ja auch immer wieder und manchmal nicht zu knapp. Ich glaube aber auch, auf den zweiten Blick, Paulus hat als Mensch der Antike überhaupt nicht so individualistisch gedacht, wie wir das tun. Also er hat das anders geschrieben, als wir das heute hören, viel pauschaler. Also wenn Paulus hier von Heiden schreibt, dann sagt er nicht, guck mal die da, was die da so alles treiben, um sie auszugrenzen, sondern Heiden sind in der theologischen Sprache des Neuen Testaments alle außer denen in der jüdischen Tradition. Und das war in Ephesus, wo dieser Brief ja hingeschrieben worden ist, eigentlich fast alle. Und es gibt drei Aspekte, die mir persönlich helfen, trotzdem hinzuhören auf diesen Abschnitt, auch wenn das hier in mir so ein bisschen Widerstand auslöst. Vielleicht kannst du es nachempfinden. Das erste Aspekt ist, Paulus arbeitet hier mit dem Stilmittel Kontrast. Er setzt Schwarz gegen Weiß, um den Punkt deutlich zu machen. Das hat Jesus auch oft gemacht. Also Jesus hat die super frommen Pharisäer seiner Zeit weißgetünchte Gräber genannt. Um deutlich zu machen, Leute, Ihr seid außen hui und innen fui. Denkt mal drüber nach. So. Also Stilmittel des Kontrastes, das ist etwas, was Paulus hier auch verwendet. Und dann, glaube ich, spielt eine Rolle zweitens, dass Paulus dieses Software-Update persönlich sehr, sehr krass erlebt hat. Also wer sich ein bisschen im Neuen Testament auskennt, weiß, Paulus war ein super frommer Jude, er begegnet Christus, es geht von 100 auf 0 oder von 0 auf 100, also er hat eine ganz andere Weltsicht, Selbstsicht, Sicht auf Gott. Einmal hat er seine eigene religiöse Prägung und Tradition als bloßen Dreck beschrieben im Philipperbrief. Also da spürt man so ein bisschen, boah, der hat so eine radikale Wende erfahren. Kein Wunder, dass der da so ein bisschen auch schwarz-weiß unterwegs ist. Und dann glaube ich, das Dritte, und das ist für uns heute, finde ich, das Wichtigste, Paulus redet nicht über die da und wir hier, wenn er sagt, die Heiden, sondern eigentlich redet er über alte Software, neue Software. So ein bisschen so, als würdest du zwei E-Autos nebeneinander stellen und in dem einen ist noch die alte Software drin, in dem anderen ist schon die neue. Und dann sagst du dem Fahrer mit der neuen Software, guck mal, weißt du noch, mit der alten Software, wie es da war, kennst du auch noch, oder? Und jetzt schauen wir uns mal das Neue an. Also das ist das, was Paulus hier interessiert. Er vergleicht also, ich würde sagen, er vergleicht fast biografisch im eigenen Leben und nicht die anderen und wir hier, sondern ihm geht es um die Software. Ihm geht es darum, wie die Identität in Christus sich im Leben niederschlägt. Und dazu beschreibt er jetzt kurz, woran erkennt man das eigentlich, was für Macken hat eigentlich diese alte Software? Woran kann man da leiden? Ja, und dann hat Luther so kräftige Vokabeln hier, die Nichtigkeit des Sinnes, also Nichtigkeit, das heißt eigentlich, wir würden heute sagen, die Unwirksamkeit, die Untauglichkeit der alten Software für das, was Gott sich eigentlich für unser Leben erträumt. Wir versuchen es und kriegen es doch nicht hin. Es funktioniert nicht so, wie es eigentlich sein soll. Die Verdunklung des Verstandes. Ich denke nicht so sehr auf Gottes Level, wie ich denke, dass ich denke. Gott ist immer ein Stück schlauer als ich und von Haus aus verstehe ich die Wirklichkeit meines Lebens und meiner Seele nicht so tief, nicht so weit, nicht so klar, wie die eigentlich ist. Die Wirklichkeit Gottes glaube ich erst recht nicht. Da bleibt für meinen Verstand, trotz aller Mühe, manches im Dunkeln. Das ist die Verdunklung des Verstands. Dann entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, also ein Stück weg von dem, wie Gott sich mein Leben eigentlich erträumt hat und deins auch. Wir sind alle ein Stück weg davon. Ist ein Stück weg von dem, wie dein Leben, wie mein Leben aussehen würde, wenn Gott es ganz uneingeschränkt prägen könnte. Verstockung ihres Herzens. Das ist auch so ein theologischer, biblischer Fachbegriff. Also für alle, die nicht so tief in der Bibel drin sind. Verstockung heißt, wenn mein Wollen und Wünschen unbiegsam wird, unwillig, unlernbereit. Also wenn wir innerlich so versteifen, so stur werden, sagen, von Gott lass mir gar nichts mehr sagen. Das ist, heute würden wir wahrscheinlich sagen, verbohrt oder beratungsresistent. Ja, vielleicht kennt ihr solche Menschen. Und vielleicht kennt ihr das auch selber, so Situationen, wo ihr sagt, boah, ja, nee, da will ich mir gar nichts mehr anhören von nirgend, von niemandem. Wenn man das ins Extrem zieht, dann ist es Verstockung ihres Herzens. Und dann kommt eigentlich für Paulus nur noch die Konsequenz. Ja, und deswegen ergeben sie sich in die Ausschweifung, lauter unreine Dinge. Ein Leben, das sich selbst genügt, um sich selber kreist, sich nur selbst bedient. Also man könnte im Bild der Software sagen, aus der alten Software fließt ein Lebensstil, der das Ego bedient und ethisch immer wieder ins Stolpern kommt. Es kann gar nicht anders sein. Und Paulus macht hier nicht einen Sündenkatalog auf und sagt, lass das gefälligst, sondern er zeigt eigentlich nur, das sind die Folgen von der alten Software. So ist es. Und alle diese Symptome im Lebensstil haben eine gemeinsame Ursache, die alte Software. Kein Wunder, dass ihr auch mal so gelebt habt, sagt Paulus, ihr wart ja auch mal mit der alten Software unterwegs. Und dann hat er gar keine Lust mehr, noch lange darauf rumzureiten, sondern er sagt, er wirft den Blick aufs Jetzt, auf die Gegenwart und sagt so, jetzt lasst uns mal über die neue Software reden. Jetzt lasst uns mal über die Identität sprechen, die Christus euch geschenkt hat, wenn ihr ihm nachfolgt. Und was heißt das denn fürs Lebensstil? Was für ein Leben soll denn da perspektivisch bei rauskommen? Vers 20. Ihr aber habt Christus so nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Sinn, eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also hier setzt Paulus jetzt den Kontrast hin, dem er das Leben mit der alten Software beschrieben hat, Und ich glaube, nicht wenige in dieser Gemeinde in Ephesus an ihr Leben erinnert hat, wie sie es eigentlich gelebt haben und zum Teil vielleicht auch heute noch leben. Und er macht deutlich, hey, da hat sich durch den Glauben doch eigentlich was geändert, oder? Da muss sich doch was geändert haben. Vielleicht nicht immer so im Außen, aber innen, wirklich, wahrhaftig, sichtbar, spürbar, in eurem Sinn. Denkt nochmal, ne? Sinn, Mindset, also in der Art und Weise, wie ihr euch selber seht, wie ihr die Welt seht, wie ihr Gott seht. Da hat sich doch was gedreht, da hat sich doch was geändert. Erinnert euch daran, als ihr damals von Christus gehört habt, als ihr ihn kennengelernt habt, als ihr in ihm unterwiesen wurdet. Das heißt, als jemand euch erklärt hat, was es eigentlich bedeutet, als Christ zu leben und dieses Geschenk auszupacken, diese Software, die da installiert ist, tatsächlich bedienen zu lernen. Was habt ihr euch denn damals vom Glauben erhofft? Was hat Gott euch denn versprochen? Wozu habt ihr eigentlich dieses Software-Update überhaupt bekommen? Nichtigkeit, Verdunklung, Entfremdung, Verstockung, Ausschweifung, das war doch nicht das Angebot. Ermöglicht die neue Software, die Gott in eurem Herzen installiert hat, nicht ein ganz anderes, ein viel attraktiveres Leben? Fragt er die Epheser damals, der Paulus, und frage ich mich und uns heute. Und ich glaube, die meisten von uns würden sagen, ja, irgendwie schon. Theoretisch ja. Ein Sinn für die Wirklichkeit, wie Gott sie sieht. Ein Herz, das weich ist und barmherzig und mitfühlend und hilfsbereit und auch lernbereit. Und kann ich aus dieser neuen Software ein neuer Lebensstil fließen? Müsste er das nicht eigentlich? Ein Lebensstil, der das Gute sucht für andere und für unsere Welt, statt nur so die kurzsichtige Befriedigung der eigenen Begehrlichkeiten zu bedienen? Zwei Dinge finde ich wichtig an diesem Kontrast, damit wir ihn richtig einhaken, richtig einsortieren. Das erste ist die Quelle. Deine Identität ist dir durch Christus gegeben, aus Gnade, freiwillig geschenkt, nicht verdient. Du musst sie dir nicht erarbeiten durch einen christlichen Lebensstil. Kannst du auch gar nicht, musst du aber auch nicht. Du musst dir deine Identität aus deinem Lebensstil nicht konstruieren. Ich glaube, das ist das, was heute für viele Menschen so anstrengend ist, die eigene Identität zu bauen aus dem, wie wir leben und konsumieren und was wir gut finden und schlecht finden und so weiter. Das musst du gar nicht. Wenn du Christ bist, musst du das nicht. Sondern Christus hat dir das gegeben. Du kannst gar nichts dazu tun. Das ist die Quelle, die finde ich wichtig festzuhalten. Und das zweite ist die Reihenfolge. Ein neuer Lebensstil fließt aus einer neuen Identität, nicht andersrum. Das neue Fahrerlebnis kommt von der neuen Software, nicht andersrum. Die entscheidende Frage lautet nicht, wie kann ich mich anstrengen, ein besserer Mensch zu werden, sondern lasse ich die neue Identität, die Christus mir geschenkt hat, mein Denken, mein Reden, mein Handeln beeinflussen. Lerne ich, mit dieser neuen Software zu leben? Ja, vielleicht stolpert das, vielleicht dauert das, vielleicht gibt es da auch Rückschläge. Alles kein Problem. Aber lerne ich das? Bin ich da unterwegs? Will ich das? Und dann wählt Paulus für diesen Kontrast, den er hersetzt, noch ein Bild, den die Leute in der Antike, seine Leser und Zuhörerinnen, die kannten. Also Software kannte ja damals keiner, aber Kleider, das kannte man. Und das ist das Bild, was Paulus hier verwendet. Zieht den alten Menschen aus, zieht den neuen Menschen an, wie eine Jacke. Jetzt hast du lang genug mit der alten Jacke rumgesessen und rumgelaufen, jetzt zieh sie mal aus, du hast doch eine neue. Das ist das Bild, was Paulus verwendet. Setzt nicht länger auf den alten Menschen mit seinem früheren Wandel und seinen trügerischen Begierden, der sich zugrunde richtet. Boah, trügerische Begierden. Diese Begierden sind trügerisch, weil sie im Moment dir das genau versprechen, was du dir erhoffst. Lust, Anerkennung, Sicherheit, Macht. Aber in Wahrheit liefern sie auf lange Sicht genau das Gegenteil. Nicht das Leben, sondern einen schleichenden Verfall von dem, wer du eigentlich sein könntest und sein solltest in Gottes Augen. Also die Quelle ist wichtig, ne? Die Identität, Christus hat es geschenkt und die Reihenfolge. Aus der Quelle fließt der Lebensstil, nicht andersrum. Und die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die versucht haben, moralischer zu sein, um sich Gott näher zu fühlen. Das kann nicht funktionieren, das ist alles alte Software. Das Evangelium, die Gnade ist Geschenk, es fließt genau in die andere Richtung. Also in unserem Softwarebild gesprochen, die neue Software schon installiert und jetzt bist du dran, ja, dein Nutzungsverhalten anzupassen, das zu lernen, mit der neuen Software zu leben, wie man die bedient und manches Alte vielleicht auch zu verlernen. Und wenn Paulus sagt, erneuert euch in eurem Geist und Sinn, dann ist das genau dieses Umdenken, dieses Umlernen. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an Opel. Fährt jemand Opel? Es soll auch eher was von Opel geben, ja, genau. Also für die Livestreamer wenige hier im Saal. Genau, und bei Opel gab es mal eine Kampagne, die haben unter ihrem schlechten Image gelitten, ist schon ein paar Jährchen her, und dann haben sie eine Kampagne gemacht, Umparken im Kopf. Ja, Opel ist in Wirklichkeit ganz anders, als ihr alle denkt. So. Ich weiß nicht, wie erfolgreich sie war, aber die Werber fanden sie auf jeden Fall großartig. Und dieses Umparken im Kopf, Umparken im Herz, das ist das, worum es Paulus hier geht. Ihr habt eine neue Software, ihr habt ein neues Leben geschenkt, ihr steckt irgendwie noch so in den Nutzungsgewohnheiten vom Alten und jetzt kommt das Umparken im Kopf. Umdenken, umlernen, einüben, boah, das ist anstrengend, da müssen wir überlegen, wie geht denn das jetzt? Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Und welchen Unterschied das in der Praxis macht, im Alltag, was deine Nachbarn, deine Kinder, deine Eltern, deine Freunde, deine Arbeitskolleginnen über dich sagen, wenn du da vorwärts kommst, das zeigt Paulus im dritten Teil, das neue Nutzerverhalten. Also wie sieht das denn aus, wenn jemand mit dieser neuen Software lebt? Darum, sagt Paulus, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit in jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern redet, was gut ist und was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringt denen, die es hören. Vers 30 überspringe ich mal, den gucken wir zum Schluss noch mal kurz an. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch samt aller Bosheit, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn der Epheserbrief mit diesen Versen anfangen würde, wäre das reiner Moralappell. Ja? Kinder, vertragt euch. Kinder, seid anständig. Macht keinen Mist. Aber der Epheserbrief fängt nicht hiermit an. Er kommt erst jetzt. Der Epheserbrief fängt an mit der Identität in Christus. Die Quelle zuerst, die Reihenfolge ist wichtig. Geschenk. Und aus diesem Geschenk fließt Lebensstil, wenn wir es einüben. Und wie das aussehen kann und Übungen sozusagen vorher, nachher, ne, wie war denn vorher so der Trainingsstand und wie ist er denn hinterher, das zeigt Paulus jetzt hier sehr konkret, das beschreibt er sehr konkret. Vers 25. Statt Lüge jetzt Wahrheit. Ich gehe nochmal hier in den Text zurück. Statt Lüge jetzt Wahrheit. Die Wahrheit zu sagen, entspricht Christus. Also der ist doch der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder? Also eigentlich entspricht ihm das doch, wenn wir die Wahrheit sagen. Jesus ist immer an Wahrheit und an Wirklichkeit interessiert. Wahrheit baut Beziehungen auf, zu Gott, zueinander, zu mir selbst. Lüge zerstört Vertrauen, Lüge macht Beziehungen schwieriger. Was ist mit der Rechnung, die du vor deinem Partner oder deiner Partnerin versteckst, weil du weißt, dass es Ärger gibt, wenn er oder sie die sieht? Also Lüge ist ein großes Wort, aber die Frage ist, üben wir eine Kultur der Wahrhaftigkeit ein oder mogeln wir uns durch? Und ich glaube, Verlogenheit, also das immer wieder Lügen, das hat Folgen für eine ganze Familie, für eine ganze Gemeinde, für eine ganze Firma, für eine ganze Gesellschaft. Und manches von dem kannst du heute in den Nachrichten sehen. Vers 26. Statt grenzenlosem Zorn jetzt konstruktiver Streit. Und am Ende hoffentlich Versöhnung. So würden wir das heute nennen, was Paulus hier sagt. Ne? Wenn ihr zürnt, also wenn ihr Zoff habt miteinander, lasst die Sonne nicht über eurem Streit untergehen. Das heißt, lasst es nicht einfach laufen. Oder tragt das dem anderen, der anderen nicht einfach endlos nach. Sondern kümmert euch darum, dass das wieder in Ordnung kommt. Dass ihr wieder zueinander findet. Wie ist das mit dem Kollegen in deinem Team, dem du seit einem Streit ganz bewusst aus dem Weg gehst? Weil du überhaupt keine Lust hast auf diese Begegnung und das irgendwie wieder aufzuräumen und innerlich dir es viel einfacher fällt, den einfach abzuschreiben. Ist halt ein Punkt, Punkt, Punkt. Was immer du da denkst. Aber für Paulus ist das total wichtig. Er sagt, ne, das zerstört Beziehungen und ihr gebt damit Raum dem Teufel, wenn ihr das laufen lässt. Also werdet nicht bitter, nährt keine Rachefantasien. Unversöhnlichkeit unter Christen eröffnet Chancen für das Böse Einfluss zu nehmen. Und ganz ehrlich, dafür sind wir nicht angetreten, oder? Vers 28, statt Diebstahl mit anderen teilen. Also es geht um viel mehr als nur das Gebot, du sollst nicht stehlen. Dann hätte Paulus geschrieben, stehl halt nicht gefälligst. Sondern er dreht das rum und sagt, also das Neue Testament ist an der Stelle sehr gemeinschaftsorientiert. Werde von jemand, der etwas von anderen nimmt gegen ihren Willen, zu jemandem, der fähig ist, mit anderen zu teilen. Also die Herzensrichtung ist eine andere. Ne? Nicht, ich muss von anderen nehmen, sondern ich möchte einen Lebensstil einüben, der an andere freigebig geben kann. Und da geht es auch nicht nur ums Klauen von Wertgegenständen. Was ist mit unserer Arbeitszeit, die wir abrechnen, ohne wirklich zu arbeiten? Gehört das nicht auch in so eine Kategorie? Also nochmal, Paulus macht hier keine Sündenliste auf, ne, und sagt, wenn du das alles nicht machst, dann ist alles okay. Sondern er beschreibt dieses Umlernen. Sagt, guck mal, auf all diesen Dimensionen des Alltags seid ihr dabei, als Menschen, die Jesus nachfolgen, umzulernen. Und ihr seid nicht perfekt, aber ihr seid unterwegs und das ist wichtig. Statt Lästerei aufbauende Worte. Ich glaube, Leute, die negativ über andere reden, die können manchmal ziemlich anziehend sein für andere, die auch gerne negativ über andere reden. Ja, so in jeder größeren Familie vielleicht, in jeder Firma, in jedem Verein. Ich habe gehört, auch in manchen Gemeinden. Gibt es so Eckchen, wo sich Leute sammeln, ja, die irgendwie am Motzen sind. Ja, und hier, Paulus spricht überhaupt nicht gegen Kritik oder so, aber gegen dieses negativ über andere reden, die nicht dabei sind. Das ist irgendwie, hat das auch was Anziehendes. Seien wir ehrlich. Manchmal. Aber weißt du, was noch viel anziehender ist? Menschen, die dich aufbauen. Menschen, die dich motivieren. Menschen, die dir das Gute zusprechen. Menschen, die dich vielleicht auch herausfordern und sagen, hör mal, das sollte nicht so bleiben. Wir haben ein Problem. Aber Menschen, die für dich sind und nicht die über dich reden, die sind noch viel anziehender. Das ist, und dieses Lästern über andere ist eigentlich alte Software. Also altes Nutzerverhalten. Das passt nicht mehr zu der neuen Software. Das dürfen, können, müssen wir ablegen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und dann dreht Paulus Vers 31 nochmal so richtig sozusagen die Eskalationsskala auf und sammelt nochmal alles, ne? Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung und Bosheit. Das ist ja alles ferne von euch. Das gehört zur alten Software. Altes Nutzerverhalten ist nicht mehr euer Ziel. Und da, wo es noch Realität ist, ist es eigentlich schon Vergangenheit. Es gehört da nicht mehr hin. Christen können und sollen anders leben. Zieht den neuen Menschen an. Die alte Jacke, ey, tu sie weg. Ups, und er dreht es nochmal ins Positive, Vers 32. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Das ist auch ein Grundprinzip im Neuen Testament. Geht mit anderen so um, wie Christus mit euch umgeht. Liebt andere so, wie Christus euch liebt. Vergebt einander so, wie Christus euch vergeben hat. Ganz ehrlich, für mich ist eine der größten Baustellen in dieser ganzen Liste. Also wo ich mit dem Umlernen am langsamsten vorankomme. Ich finde, vergeben, auch in kleinen Dingen, ist manchmal für mich richtig Arbeit, bis mir das nicht mehr im Kopf rumgeistert, bis ich das wirklich loslassen kann. Vielleicht bin ich damit nicht alleine, auf jeden Fall finde ich es gut, dass das eine der Bitten im Vater unser ist. Das werden wir nachher beim Abendmahl beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch Christus uns vergeben hat. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So, ne, da wird das zusammengebunden. Und anscheinend ist es nötig, dass wir das beten, weil wir es von allein nicht hinkriegen, dieses Umlernen. Also ich jedenfalls bin da noch ziemlich unterwegs. Und vielleicht merkt ihr so beim Zuhören, Mensch, umlernen, das ist ja richtig aktiv. Also da kommt nicht einer von der IT, ne, und spielt was Neues auf und dann hat sich die Sache, nee, dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. Und alle von euch, die das vielleicht im Job oder so schon mal erlebt haben, sagen, ja genau, die nächsten Wochen danach, die werden ganz schön holprig. Und da bin ich gefragt, ja, ich kann die IT um Hilfe bitten und alles Mögliche, aber am Ende des Tages, ich bin der das umlernen muss. Ich bin die das umlernen muss. Das passiert nicht von alleine. Christus hat allen, die ihm nachfolgen, eine neue Identität geschenkt. Es gibt nichts, was du noch zusätzlich dafür tun könntest. Es gibt nichts, was du dafür tun müsstest. Die neue Software ist installiert, aber neues Nutzerverhalten einüben, das kann Jesus dir nicht abnehmen. Das passiert nicht von alleine. Dazu brauchst du einmal ein eigenes Ja. Ja, ich will das lernen. Und du brauchst den Heiligen Geist. Und das Gute ist, mit dem Geschenk, neue Identität kommt huckepack, der Heilige Geist gleich mit, der lebt in dir, wenn du Christus nachfolgst, wie viel auch immer du das fühlen magst und verstanden hast oder nicht. Er ist Gottes gegenwärtige Kraft in dir und er trägt dieses Umlernen. Dein Life-Coach, würden wir heute vielleicht sagen, ja, dein Life-Coach für das neue Nutzerverhalten. Das ist wie so ein persönlicher Softwarebetreuer, der neben dir sitzt und sagt, okay, hast wieder auf den falschen Button geklickt, ist nicht schlimm, komm, ich zeig dir nochmal. Der Heilige Geist führt dich in das hinein, was dir bei diesem Einüben hilft. Und ich habe mir ein paar Vorschläge überlegt, die ich euch gerne zeigen würde. Die kommen jetzt nicht aus dem Bibeltext, sondern die kommen so ein bisschen aus dem Stück Lebens- und Glaubenserfahrung, was ich hier mitbringe. Und vielleicht würdest du die Liste noch anders schreiben oder hast noch andere gute Ideen, die da dranhängen. Was uns also hilft in diesem Umlernprozess, wenn wir sagen, ja, Christus, neue Identität, nehme ich, habe ich, verstehe ich oder beginne ich zu verstehen, aber jetzt hilf mir, umzulernen. Das erste ist ja zu deiner Individualität. Du bist nicht Gottes Massenprodukt. Das ist nicht wie bei Software, ne? Also Software gleich ausgeliefert. Nee, du bist kein Massenprodukt, du bist Gottes Kind. Kinder sind keine Massenprodukte. Jedes Kind ist anders. Und anders als im Bild mit der Software führt Gott dich eben auch einen ganz persönlichen, ganz individuellen Lernpfad. Der hat viel gemeinsam mit den Lernpfaden der Menschen, die du jetzt rechts und links von dir siehst. Aber er ist nicht identisch. Ich erinnere mich, als ich in dieses Umlernen eingestiegen bin, als ich Christ geworden bin, ich hatte richtig Angst am Anfang, dass mir jetzt was übergestülpt wird. Dass ich jetzt so sein muss wie der oder die, die ich da irgendwo in meiner christlichen Gruppe gesehen habe. So will ich aber nicht werden. Und ich habe jetzt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gemerkt, das muss ich auch gar nicht. Gott hat einen ganz individuellen Pfad. Und je mehr ich den sehen gelernt habe, umso einfacher ist mir es auch gefallen, diesem Gott mit Vertrauen zu begegnen, sagen, ja, lass uns weiter üben, lass uns den Jörg-Weg üben und du musst den Steffen-Weg oder den Andrea-Weg oder wie auch immer du heißt, einüben. Gott geht da ganz individuelle Wege und ich finde, da sollten wir ein Ja zu haben. Das zweite ist Heilige Schrift. Neues Denken entsteht durch Beschäftigung und Begegnung mit Christus. Wie denkt Jesus eigentlich? Worauf kommt es ihm an? Worauf nicht? Und ohne die Bibel können wir uns da irgendwas zusammenreimen und sagen, Jesus will bestimmt das. Gibt es manchmal so auch so Predigtthemen, ne? Was würde Jesus über XY sagen? Hey, woher soll ich das wissen? Ich bin nicht Jesus. Ja, ich kann in die Bibel reingucken und sagen, was hat er denn gesagt und wie ist er denn umgegangen mit den Menschen, denen er vor 2000 Jahren begegnet ist? Und was war ihm wichtig? Und da kann ich davon ausgehen, ist ihm heute immer noch wichtig. Und das kann ich lernen zu übertragen, aber ich muss mich damit beschäftigen, die Heilige Schrift. Vorbilder. Ich glaube, wir lernen viel mehr über Vorbilder, als wir uns eingestehen. Bei Kindern ist es noch irgendwie klar. Also jemand hat mal den bösen Satz gesagt, Erziehung ist völlig unnötig, wir machen sowieso alles nach. So jetzt, nachdem unsere Kinder aus dem Haus sind, würde ich sagen, ja, stimmt, ein großer Teil davon. Von welchen Geschichten und Wahrheiten lässt du eigentlich dein Denken prägen? Welche Medien und YouTube-Videos und Podcasts ziehst du dir dafür rein? Also ich glaube, du kannst von jedem Menschen auf dieser Welt was lernen, aber du kannst halt auch schlechten Beispielen folgen, Leuten, die eigentlich noch mit der alten Software unterwegs sind oder die in diesem Lernprozess auch nicht wirklich vorankommen. Tu dich zusammen mit anderen, die auf dem gleichen Lernpfad unterwegs sind. Es ist nicht nötig, dass du diesen Weg ganz alleine gehst. Dafür gibt es Gemeinde. Auch dafür gibt es Gemeinde. Es ist nicht nötig, dass du das alleine stemmst. Mut ist auszuprobieren. Wenn du jetzt Paulus so gehört hast, gerade gelesen hast, ne? Wahrheit statt Lüge, Versöhnung statt Zorn, aufbauende Worte statt Lästerei und so weiter. Gab es da was, was dich so ein bisschen gekitzelt hat? Gab es da was, was dich so ein bisschen gepiekst hat? Vielleicht ist das genau die Stelle, wo der Heilige Geist, dein Life-Coach, heute sagt, hier, ne? Ab morgen, das probieren wir mal. Das fangen wir jetzt mal an, ein bisschen konzentrierter umzulernen. Und jedes Mal, wenn du wieder lästerst, erinnere ich dich dran, wolltest du doch eigentlich nicht mehr. Brauchst du doch gar nicht mehr. Neue Software, ne? Neues Nutzerverhalten. Ah, okay, nächste Woche ein bisschen weniger. Mut ist auszuprobieren. Ich glaube, es gehört Mut dazu. Also gerade, wenn du umgeben bist, vielleicht von Menschen, die das ganz anders leben. Gerade bei Lästerei finde ich das so im großen Kollegium oder so, kennst du vielleicht auch von der Arbeit, wenn alle über irgendwen herziehen, der nicht dabei ist, gar nicht so leicht zu sagen, nee, da mache ich nicht mit. Weil ich mich sofort so ein bisschen da rausziehe. Ne? Also es gehört manchmal auch Mut dazu, das auszuprobieren. Mutig zu verabschieden von Dingen, die zur alten Software gehören, wo du merkst, hey, eigentlich, das ist zwar das, was ich früher immer getan habe, aber das passt jetzt nicht mehr. Das ist nicht neues Nutzerverhalten. Die neue Software ermöglicht was ganz anderes. Ich muss mich verabschieden von dem, was ich schon immer getan habe und auch von manchem, was alle tun. Also dieses Es machen doch alle kann ein sehr guter Pfad sein. Ne? Also wenn es brennt und alle rennen raus, ist es gut, das zu tun, was alle tun. Aber es gibt auch genug Lebenssituationen, wo es genau nicht gut ist, das zu tun, was alle tun. Also die Mehrheit hat nicht immer die Wahrheit gepachtet. Und ein Plädoyer für Beharrlichkeit und Gelassenheit. Es ist ein Prozess. Wie sagt die Gen Z? trust the process. Ja, also es ist ein Prozess, es ist ein Umlernen, es wird dranbleiben brauchen, es wird holpern, es wird stolpern, es wird Rückschläge geben, Leute werden die Stirn runzeln, du wirst die Stirn runzeln und sagst, wie konnte ich nur? Und dann kommt Jesus und sagt, kein Problem, wir fangen von vorne an. Und nicht mal von vorne, wir stehen wieder auf und jetzt geht's weiter. Das ist nicht schlimm. Wir sind alle Baustellen. Wir sind alle am Lernen. Der heiligste Christ, den du jemals gesehen hast oder Christin, die du vorstellen kannst, ist eine Baustelle. Egal wie viel Bühnenscheinwerfer auf ihn oder sie gerichtet sein mögen. Und deswegen, hey, ich darf das auch sein, du darfst das auch sein. Es gibt gar keine anderen. Und Jesus weiß das. Wenn du so diese Liste siehst, nochmal Frage an dich. Gibt es etwas, was dir am meisten hilft, um zu lernen? Zweite Frage, gibt es etwas, was du gerne mal ausprobieren würdest? Gibt es etwas, was dich jetzt so beim Durchdenken ein bisschen zwickt und sagst, ja, das da irgendwie, da ist was für mich drin. Dann halt es fest, dann red da mit anderen drüber. Dann geh nachher vielleicht zum Gebetsdienst, mach das nochmal fest vor Gott. Sag, ja, da möchte ich einmal ein Stück weiterkommen. Oder in der Kleingruppe oder wo immer du Gelegenheit hast, darüber zu sprechen. So, und jetzt zum Abschluss werfen wir nochmal einen Blick mit Paulus auf das Ziel dieses Umlernens, auf ganz nach vorne, auf die Zukunft. Und jetzt kommt nochmal dieser Vers 30, den ich euch vorhin etwas vorenthalten habe. Der steckt da so unscheinbar mitten in dieser ganzen Liste drin. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, schreibt Paulus, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Das ist nicht einfach jetzt nur nochmal ein neues Gebot, was da so irgendwie isoliert auch noch. Ach ja, übrigens habe ich vergessen, das auch noch. Sondern Paulus knüpft diese ganze Liste, diese ganze Beschreibung des neuen Nutzerverhaltens, knüpft er an etwas, was er den Lesern und damals Zuhörern des Epheserbriefes ganz am Anfang gesagt hat. Epheser 1, Vers 13. Ich glaube, es war die Predigt von Sieghard Loh hier, wo das vorkam. Und da erinnert er sie hier nochmal dran und sagt, all das, was ich euch jetzt erzählt habe, in Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung. Also für den Tag der Erlösung bedeutet, Gott wird für dich und in dir das vollenden, was er angefangen hat. Dieser Lernprozess ist nicht eine never-ending story, die nie aufhört, sondern dieser Lernprozess hat ein Ziel und du wirst da ankommen. Ich werde da ankommen, wir werden da ankommen. Nicht, weil wir so großartig sind, sondern weil Gott so großartig ist und der Heilige Geist zu seinem Ziel kommt. Und der Heilige Geist ist jetzt schon geschenkt, schreibt Paulus, als Gottes Siegel, wie eine Garantieerklärung, würden wir beim E-Auto sagen. Ne? Eure Identität steht, es ist ein Vorgeschmack des Himmels und ich werde euch ans Ziel bringen. In diesem Leben und über dieses Leben hinaus, über den Tod hinaus. Das ist die Hoffnung von Christen. Gott wird uns ans Ziel bringen. Also, die neue Identität, die Christus uns schenkt, die will und die soll zu einem neuen Reden und Denken und Handeln führen. Der Glaube ist wie eine neue Software, die ein neues Erleben möglich macht, ein neues Lebenserlebnis. Aber damit sie das tut, sichtbar und wirksam, wird sie erst, wenn wir ein neues Nutzerverhalten einüben. Und das braucht ein Leben lang. Und dieses lebenslange Einüben ist ein Weg, zu dem Christus dich einlädt, heute und immer wieder. Herausfordert, wenn er sagt, komm, folge mir nach. Und lerne als mein Jünger, meine Jüngerin, ihr wisst, das heißt Schüler, Lernende, durch dein Leben zu gehen. Und ich, Christus, ich bringe dich ans Ziel. Auf diese Einladung von Christus, auf diese Herausforderung, lass uns antworten mit einem Lied, was wir zusammen singen. Vielleicht magst du das, was dich innerlich im Herzen bewegt, jetzt reinlegen in dieses Lied, wenn du den Text mitsingst. Vielleicht magst du auch nur zuhören, weil da muss ich erst nochmal drüber nachdenken. Herr, ich komme zu dir und dann feiern wir gemeinsam Abendmahl.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.